danke vielmal für die Einladung, ein weiteres Mal in der EFG zu Gast sein zu dürfen und ja, ein paar Worte aus dem reichen Schatz der Weisheit unseres Herrn und Retters Jesus Christus mit euch teilen zu dürfen. Und ja, können wir das Bild bekommen? Da ist es. Ja, ich schicke mal voraus, wir sind und ihr seid, wir alle zusammen sind die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ein Teil dieses Segens ist ja auch der, dass wir eben auch von der Weisheit und von der Wahrheit unseres Gottes profitieren dürfen, dass wir uns da hineingeben dürfen. Und ich habe versucht, einfach mal einen Punkt zu beleuchten, in dem Gottes Weisheit aufscheint und auf eine Weise aufscheint, die anders ist, als wir es von der Welt kennen. Ich denke, das ist etwas, falls ich nochmal hier predigen werde, ihr hört das vielleicht öfter von mir, weil es mir so wichtig ist, Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit ist oft sehr anders als die Wahrheit und die Weisheit der Welt. Und es ist manchmal wichtig, wenigstens einmal in der Woche, hoffentlich öfter, da ganz tief reinzugehen und zu sagen, ja, die Welt geht ihren Gang und wir als Christinnen und Christen, wir als Nachfolger des Herrn Jesus, wir gehen manchmal einen anderen Weg. Das ist wichtig, weil die Welt, so scheint mir, sich zunehmend immer mehr von Gott entfernt. Und da muss man ein bisschen manchmal aufpassen, dass man da Gegensteuer gibt und sagt, ich mache da nicht alles mit, wir machen nicht alles mit. Das Thema heute, Wachstum nach dem Willen Gottes. Die einen oder anderen von euch mögen sich vielleicht noch schwach erinnern. Vor ein paar Monaten habe ich mal eine Predigt hier gehalten. Da ging es um das Thema Gottes Liebe zum Kleinen, zu den Kleinen. Und das hat dann unter anderem natürlich die Frage aufgeworfen oder kann die Frage aufwerfen, ja, wie ist denn das mit dem Wachstum, wenn Gott die Kleinen so liebt? Ist es dann verkehrt, groß zu werden? Oder wie denkt denn Gott über das Thema Wachstum? Und das möchte ich ein klein wenig heute beleuchten. Wachstum nach dem Willen oder gemäß dem Willen Gottes. Ich starte mal mit einem Zitat, bei dem ich manchmal nicht ganz weiß, soll ich lachen oder weinen drüber. Es ist wahr, ich habe es mir nicht ausgedacht, in einem Gemeindebrief einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde oder freien evangelischen Gemeinde habe ich mal Folgendes gelesen, einen Einschub irgendwo in den Mitteilungen. Liebe Geschwister, bitte denkt daran, wir haben durch den Bau unseres neuen Gemeindehauses erhebliche Schulden gemacht und somit wäre es vorteilhaft, wenn wir neue Mitglieder bekommen würden. Und da kann man dann die Frage stellen, ist das Wachstum nach dem Willen Gottes? Ja, Willu lacht. Ich konnte mir auch ein Grinsen nicht verkneifen und habe dann aber gedacht, ja, man soll sowas nicht verurteilen. Manchmal ist ja auch aus einem bisschen fragwürdigen Motiv können trotzdem gute Sachen entstehen. Aber vielleicht kennt ihr auch ähnliche Dinge. Also natürlich, alle Gemeinden sehnen sich nach Wachstum. Alle wollen, dass ihr Gemeindehaus voll wird und manchmal muss man einfach nur überlegen, was ist das Motiv oder wie sehr sind wir da im Willen Gottes. Es gibt auch andere christliche Bewegungen, die sehr massiv das Wachstum festmachen an der Zahl ihrer Mitglieder und an der Zahl ihrer Gottesdienstbesucher. Und die vermarkten das zum Teil auch sehr offensiv und sagen, ja, guckt mal, ja, jetzt haben wir dort noch eine Dependance aufgemacht und jetzt haben wir noch im Ausland Sachen und die machen so ein bisschen ihren Erfolg einfach nur an der Zahl der Köpfe fest, sage ich mal, die bei ihnen in der Gemeinde sind. Auch da kann man unter Umständen die Frage stellen, ist das wirklich Wille Gottes? Wir wollen dem mal nachgehen, wie denkt Gott eigentlich über das Thema Wachstum? Bevor ich dazu komme, ganz kleiner Gedanke, ganz kurz, wozu braucht es eigentlich Wachstum? Wozu ist Wachstum gut? Und ich mache das mal mit einem Bild, ein erntereifes, vielleicht schon überreifes Weizenfeld. Da ist was gewachsen, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass auch hier was gewachsen ist. Also ich sehe, da steht Mais. Ich denke, es war kein so schlechtes Jahr für die Landwirtschaft. Es ist was gewachsen. Und da sind wir froh drüber, weil Wachstum führt im biblischen Sinn zu etwas Nützlichem. Man kann Korn ernten, man kann Früchte ernten, man kann Wein ernten, wenn man Wein anbaut, wenn man ein Weinanbaugebiet ist. Man kann Bäume hochziehen, dann bekommt man Holz, um etwas Schönes zu bauen, schöne Häuser oder auch Feuerholz zu bekommen und so weiter. Also Wachstum ist deshalb gut, weil etwas Nützliches entsteht. Es ist gut für uns. Und dieses Prinzip gilt natürlich auch im Reich Gottes. Wenn wir über Wachstum im Reich Gottes nachdenken, dann hat das eigentlich den Sinn, dass etwas Nützliches entstehen soll. Wenn ich jetzt sage, Wachstum nach dem Willen Gottes, dann muss ich natürlich auch fragen oder mal kurz darauf eingehen, was will Gott eigentlich? Jetzt denkt der eine oder andere von euch vielleicht, naja, das wird jetzt eine lange Predigt, wenn der Matthias Czerny da vorne uns jetzt erklären will, was Gottes Wille ist. Aber eigentlich, und das werden wir gleich sehen, kann man das relativ kurz fassen. Und in diesem Bild, ihr seht, das ist ein bisschen wie ein zweigeteiltes Foto. Es gibt ein unten, es gibt ein oben, es gibt die Erde und es gibt den Himmel. Und das deutet eigentlich schon an, dass man den Willen Gottes, jedenfalls soweit es uns Menschen betrifft, eigentlich in zwei Dimensionen, in zwei Bereichen erfassen kann. Nämlich unten bezogen auf die Erde und nach oben bezug auf den Himmel, bezug auf die Ewigkeit. Und was will Gott für die Erde? Er will im Grunde genommen nichts anderes, als dass es gut und gerecht auf der Erde zugeht. Das ist Gottes Wille für die Menschen. Wenn es gut und gerecht zugeht, dann geht es den Menschen gut. Und das ist im tiefsten Gottes Wille. Es soll gut und gerecht zugehen. Und jetzt atmen wir alle mal kurz durch und überlegen uns, wie es wirklich in der Welt zugeht. Und dann merken wir natürlich, dass die Welt oft weit davon entfernt ist. Und ich will jetzt nicht auf die Frage eingehen, warum ist da so ein Unterschied, sondern ich mache einfach mal als These, und ich bringe jetzt da nicht biblische Stellen, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, es ist einfach Gottes Wille. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Er will nicht, dass Krieg herrscht, er will nicht, dass Hunger herrscht, er will nicht, dass Unterdrückung und Ausbeutung stattfindet, sondern dass es die Menschen eigentlich gut und gerecht haben sollen. Und das hat er auch predigen lassen, das hat er im Alten Testament predigen lassen, das hat er ganz besonders durch Jesus natürlich predigen lassen. Und dann gibt es die himmlische Dimension, und da kann man schlicht und einfach sagen, es ist, Gott will, dass kein Mensch in Ewigkeit verloren geht, sondern dass alle in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit hineinkommen. Und auch da wissen wir, das ist nicht so. Möchte ich jetzt aber auch nicht diskutieren, sondern lass es einfach mal stehen. Eigentlich ist das Gottes Wille. Dafür hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt, dafür hat er ihn hingegeben am Kreuz. Und Gott hat nicht gesagt, der eine oder der andere darf nicht. Er hat gesagt, und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, von Gott her ist alles parat, ist alles bereit. Jeder kann kommen, jeder kann Vergebung finden, jeder kann ins ewige Leben eingehen. Also Gott, an Gott liegt es nicht, so muss man es mal formulieren, oder? Wenn da etwas nicht gut geht. Okay, das ist Gottes Wille. Das heißt, wenn wir sagen, Wachstum nach Gottes Willen, geistliches Wachstum, Wachstum in der Gemeinde Jesu, dann kann sich das auf diese beiden Bereiche beziehen. Es kann sich darauf beziehen, dass es gut und gerecht oder besser und gerechter zugeht und darauf beziehen, dass Menschen gerettet werden, möglichst viele Menschen. Wachstum in zwei Bereichen möglich, und das wollen wir noch ein bisschen näher angucken. Ich habe es schon gesagt, auch in der irdischen Dimension oder im irdischen Bereich, da würde Wachstum im geistlichen Sinn bedeuten, dass man sich einsetzt, dass man sich engagiert für mehr Güte und Gerechtigkeit auf Erden. Und dazu eine Schlüsselbibelstelle vom Apostel Paulus, der mal gesagt hat, die Frucht des Geistes des Herrn Jesus ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind Tugenden oder das sind Früchte, ja, da haben wir das Wort Frucht, es geht um Wachstum, da kann etwas wachsen, was gut ist für uns auf der Erde. Wenn wir liebevoll miteinander umgehen, dann geht es uns allen besser, dann herrscht mehr Güte und Gerechtigkeit auf Erden. Wenn wir Friede haben und Friede ausstrahlen, dann wird es allen Menschen besser gehen. Ja, das Wort Güte kommt hier sogar sozusagen als Tugend vor. Also da haben wir einen Bereich oder eine Tugenden oder Verhaltensweisen, die dazu beitragen, dass in der irdischen Dimension, dass es besser wird. Und das Besondere an diesem, man könnte sagen, Handlungsbereich oder Wachstumsbereich ist, dass wir da als Menschen ein ganz großes Feld zur Selbstverwirklichung haben. Wir müssen da gar nicht so viel fragen, Gott, wie meinst du das jetzt? Oder beten und sagen, gib mir die Kraft dazu, sondern man kann das einfach tun, oder? Wir alle können uns sagen, ich möchte liebevoll mich verhalten gegenüber meinen Mitmenschen. Ich möchte Freude haben, ja, über die Errettung, die Gott uns schenkt. Wir können Güte ausstrahlen, wir können das Gute tun. Wir können uns das im Herzen vorsetzen und Wachstum ist da sicherlich auch immer möglich, weil wir sind alle nicht perfekt in dem. Oder wenn wir jetzt mal diesen Katalog da durchgehen, Liebe, Freude, Friede und so weiter, merkt der eine oder andere sicherlich, ich auch, ja, da gibt es Verbesserungspotenzial, da ist Wachstum möglich. Aber das ist ein Wachstum, da haben wir relativ viel selbst in der Hand. Da können wir sozusagen wachsen, ohne dass wir jetzt gerade erst die Kopfzahl vergrößern müssen. Kann jeder von sich aus tun. Aber gerade heute früh mit dem Willow, wir durften bei Willow und Lisa übernachten, noch beim Frühstück darüber diskutiert oder gesprochen, wie sehr viele Menschen heute einfach zuwendungsbedürftig sind. Menschen, die irgendwo vereinsamt sind, die nicht mehr viele Sozialkontakte haben. Und da kann liebevolles Handeln einfach sein, dass man sich Zeit nimmt, dass man ganz bewusst sagt, ich nehme mir Zeit für Menschen, die ja, ein bisschen vereinsamt sind oder die seelisch bedrückt sind oder ähnliches. Also es sind nicht immer große Dinge, es können auch kleine Dinge sein, in denen man liebevolles Handeln dokumentieren kann. Ja, viele, viele Möglichkeiten, wie man sich dort engagieren kann und wie man Wachstum sozusagen erzeugen kann in diesem Bereich. Wachstum hin zu mehr Güte, hin zu mehr Gerechtigkeit in dieser Welt. Ganz ein zentraler Auftrag für uns als Christinnen und Christen und christliche Gemeinde. Und dann nach oben, der Pfeil nach oben, eben der Bereich, der himmlische Bereich, wo man sagen kann, Wachstum ist wirklich dann mehr gerettete Menschen. Da könnte man natürlich auch vereinfacht sagen, einfach mehr Menschen, die in einer christlichen Gemeinde sind, die den christlichen Glauben haben, die ihn pflegen und die ja, auf die Weise zumindest hingehen aufs Reich Gottes und sozusagen die Rettung ergriffen haben. Und da auch ein Bibelvers aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus gewissermaßen den Auftrag gibt, in meinem Namen, im Namen Jesu, soll Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden. Also nochmal alle Völker, alle Menschen sind dort angesprochen. Niemand, von Gott her ist niemand ausgeschlossen. Er hat nicht gesagt, Chinesen will ich nicht oder Afrikaner will ich nicht oder Eskimos will ich nicht. Er sagt, unter allen Völkern soll mein Name zur Vergebung und zur ewigen Rettung gepredigt werden. Ein großer Unterschied zwischen dem irdischen Bereich und diesem oberen Bereich ist der, dass dort, wo es um die Rettung geht, da können wir nicht einfach machen. Wir können predigen und das sollen wir auch, das tun wir auch. Ja, wir tun es im Gottesdienst, wir tun es, indem wir Evangelisten unterstützen, indem wir Missionare unterstützen. Aber ob wirklich Herzen aufgehen, ob wirklich der Geist Gottes Menschen ergreift und überzeugt, das können wir nicht machen. Das haben wir nicht in der Hand. Und da sollte man sehen, ja, im unteren Bereich, da können wir ganz viel selbstständig tun. Im oberen Bereich, wenn es um die Rettung anderer Menschen geht, da brauchen wir ganz viel Gnade von Gott, da brauchen wir ganz viel Handeln von Gott, also auch ganz viel Gebet. Und selbst dann mit viel Gebet kann es Hindernisse geben, sage ich noch was dazu. Aber wir sollen es tun. Ja? Die Predigt soll stattfinden, Menschen sollen angesprochen werden in der Hoffnung, dass Rettung stattfindet, dass die Zahl der Geretteten größer wird. Gut, Wachstum. Wachstum ist ja fast ein bisschen ein magischer Begriff heutzutage. Ja, die Wirtschaft will immer Wachstum, die Politik will Wachstum, alle wollen Wachstum. Und dann fragt man sich manchmal, ja, Wachstum ohne Ende oder ist Wachstum ohne Widerstände, ohne Enttäuschung möglich, würde ich mal so sagen. Und wenn wir da ins Neue Testament hineinschauen, dann erleben wir das Wachstum, vor allem auch Gemeindewachstum, einerseits manchmal sehr stark stattfindet. Es gibt Momente im Neuen Testament, die sind wahnsinnig ermutigend, stärkend. Denken wir mal an das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Da hielt der Petrus eine Predigt, der Apostel Petrus, und 3000 Leute bekehrten sich, wurden gerettet, wurden getauft. Das wird so beschrieben, also es geht ganz schnell, Predigt, Buße, dann die Frage, was sollen wir tun? Lasst euch taufen. Sie werden der Gemeinde hinzugetan. Wahnsinn, oder? Wünschen wir uns alle. Gehen wir mal hin, machen eine Predigt in Thun, in Bern und 3000 Leute bekehren sich und kommen in die Gemeinde. Super. Es gibt sowas, ich glaube, es gibt sowas. Oder eine zweite Stelle aus der Apostelgeschichte 8. Ein Evangelist mit Namen Philippus wurde ausgesandt. Bisschen unter seltsamen Umständen. Es war nicht ganz freiwillig. Es war eine Zerstreuung eigentlich. Er kam nach Samarien, das ist eine Landschaft in der Nähe des heutigen und des damaligen judäischen Landes, aber nicht bewohnt von Juden. Und dort, er predigt und einmütig, heißt es da in der Bibel, einmütig nahm das Volk das Evangelium an. Also ganz eine starke Bekehrung. Es gibt diese starken Momente in der Bibel. Auch Paulus, manchmal predigte er in einer Stadt auf seinen Missionsreisen und riesengroßer Effekt, viele Leute bekehrten sich. Aber das Neue Testament verschweigt auch nicht, das gehört zu einer nüchternen Erkenntnis und Betrachtung des Evangeliums dazu, dass es immer wieder auch Rückschläge gab, es gab Spaltungen, es gab Streit. Also wo das Evangelium verkündet wird und wo Wachstum stattfindet, gibt es auch Gegenkräfte, gibt es Gegenbewegungen. Ich vergleiche das mal etwas zugespitzt mit einem schönen erntereifen Weizenfeld oder einem erntereifen Weinberg, in den ein Hagelsturm hineinfährt und dann ist vielleicht plötzlich nur noch die Hälfte da. Das gibt es auch im geistlichen Bereich, das darf man nicht ganz vergessen. Schon unter Jesus, ja, ein Zitat aus dem Johannesevangelium 6, Vers 66, da hielt Jesus mal eine Rede, die ein bisschen mehr in die Tiefe ging. Ja, nicht nur, ich tue Wunder und ich rette euch, sondern da ging es dann auch um Nachfolge, da ging es auch um Beschwernisse, die vielleicht kommen. Und da heißt es dann ganz salopp, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit Jesus. Ja, also ein Rückschlag, eine zahlenmäßig wahrscheinlich eine große Verminderung. Das heißt dann eigentlich, dass Jesus im nächsten Vers dann zu seinen 12 Jüngern sagte, und ihr wollt ihr auch weggehen, also wahrscheinlich waren da nicht mehr viel mehr da als die 12. Und vorher waren es vielleicht 500 oder so, wissen wir nicht genau, aber viele wandten sich ab, also das passiert sogar bei Jesus. Ja, also nicht jeder Einschnitt, nicht jeder Rückschlag hat was damit zu tun, dass Gott nicht da ist, sondern dass Menschen da manchmal einfach nicht mitmachen wollen. Und der Apostel Paulus hat was Ähnliches erlebt, berichtet im 2. Timotheusbrief, nur Lukas ist bei mir und viele andere haben mich verlassen. Und bei meinem ersten Verhör verließen mich alle. Nicht? Also auch Paulus hat diese Erfahrung gemacht, dass Wachstum eben auch manchmal bedrängt ist, dass es Rückschläge gibt. Ich sage das nicht, um irgendjemanden zu entmutigen. Ich denke nur, man muss realistischerweise die Erwartung nicht allzu hoch hängen. Ja, es kann große Bekehrungserlebnisse geben. Gott hat die Kraft, der Geist Gottes kann hier Großes tun. Aber es kann und es wird, ich denke, man muss das so sagen, es wird auch natürlich Gegenbewegungen geben. Da muss man sich nicht wundern. Das gehört zum Teil einfach auch zu den Entwicklungen im Reich Gottes und mit dem Kampf zwischen Licht und Finsternis zusammen. Aber wir schauen eher auf das Positive. Wir sehen auf die Möglichkeit, ja, Menschen können gerettet werden. Ja, der Geist Gottes kann wirken. Jetzt noch ein Wort zum Thema Gemeindewachstum. Kommt jedes Gemeindewachstum von Gott? Weil vielleicht seid ihr euch auch bewusst, es gibt immer wieder mal christliche Bewegungen, die, wie soll ich sagen, die poppen so auf und die wachsen ganz stark und die haben sehr viel Popularität. Das wird in christlichen Medien diskutiert und schaut mal, wie die wachsen und ist das nicht toll? Und wenn man sich da ein bisschen näher anguckt, ist das vielleicht nicht alles von Gott so gewirkt und nicht alles so ideal, was da passiert. Weil es gibt, also das Evangelium heißt ja gute Nachricht und im Grunde genommen gibt es auch viele falsche Evangelien. Das heißt, damit meine ich, dass manchmal ein Evangelium verkündigt wird, das sehr attraktiv klingt, wo die Menschen hinströmen und sagen, wow, das gefällt mir jetzt, oder? Das ist nicht so anforderungsreich und nicht so streng und was auch immer. Aber es ist eben ein bisschen problematisch, weil da nicht die ganze Wahrheit oder sogar eine verdrehte Wahrheit verkündigt wird. Und ich sage das einfach nur, um zu sagen, manchmal ja, so Aufschwünge in gewissen christlichen Kreisen sind nicht wirklich immer so richtig fundiert im Wort Gottes. Und ich mache einfach ein paar Beispiele dafür, habt ihr vielleicht auch schon gehört, zum Teil wird heute ein sogenanntes Wohlstandsevangelium verkündet. Und das Besondere daran ist, oder das Falsche, muss man vielleicht so sagen, das Falsche daran ist, dass in diesem Wohlstandsevangelium die weltlichen Vergünstigungen oder dass die weltlichen Vorzüge in den Mittelpunkt gestellt werden. Jesus macht, ich habe es jetzt mal etwas plakativ formuliert, ja, Jesus macht dich schön, reich und gesund. Und da sagt doch jeder, toll, da gehe ich hin, oder? Wenn das die Botschaft ist, super. Und ich sage nicht, ja, jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage, ich sage nicht, dass Jesus uns nicht schön, reich und gesund machen will. Es geht eher um die Frage, was steht im Mittelpunkt unseres Denkens, was steht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Und Jesus hat uns stark und massiv davor gewarnt, dass wir unser irdisches Dasein in den Mittelpunkt stellen sollen. Er sagt, das ist kann ganz eine fatale Folge haben, sondern er sagt, in den Mittelpunkt sollen wir stellen die Freude an der ewigen Rettung, die Freude an der Versöhnung mit Gott, die Freude daran, dass Gott uns zu seinen Kindern macht und dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Das sollen wir festhalten, da sollen wir unser Herz dran hängen und sagen, Herr, und wenn mir alles genommen wird, aber diese Freude und dieses Glück, dass ich zu dir gehöre und dass ich bei dir in Ewigkeit sein darf, das soll im Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens stehen. Und dann sagt Jesus, und wenn du das tust, wenn wir das tun, dann schenkt er uns alles zum Leben dazu. Er sagt ja nicht, ich vergesse euch. Er sagt nicht, Gott will, dass ihr in Armut haust und dass ihr im Elend seid. Sondern er sagt, ihr sollt volle Genüge haben, aber hängt euer Herz nicht an die irdischen Dinge. Stellt nicht den Wohlstand dieser Welt in den Mittelpunkt, sondern stellt Jesus, stellt eure Rettung, stellt das Kreuz in den Mittelpunkt und dann kommen die anderen Dinge. Ja? Also hier stimmt eigentlich nur nicht, was steht im Mittelpunkt meines Glaubens. Nicht? Und wenn ich so ein Wohlstandsevangelium verkünde und sage, Reichtum, Wohlstand, Schönheit und Jesus ist dann irgendwo an zweiter, dritter, vierter Stelle, dann stimmt es einfach nicht so ganz und dann wird es gefährlich. Dann gibt es zum Beispiel auch so Predigten, die gehen in Richtung Evangelium der billigen Gnade. Und da habe ich mal etwas plakativ formuliert. Naja, du kannst so sündig leben, du kannst so leben, wie du willst. Am Ende vergibt dir Jesus sowieso. Und auch da muss man vorsichtig sein. So hat Jesus nie gepredigt, so auch die Apostel nie gepredigt. Sie haben immer gesagt, hütet euch vor der Sünde. Es ist schon klar, dass wir nicht ohne Sünde sind und Jesus will uns vergeben. Aber wenn wir sozusagen die Logik umdrehen und sagen, ach, ich lebe so, wie ich will und am Ende kommt dann sowieso die Vergebung, dann denke ich, ist das auch ganz klar nicht im Sinn des neutestamentlichen Evangeliums. Also da, aber das ist natürlich für manche Leute auch attraktiv, oder? Du kannst einfach so, ja, fahr so hin, wie du bist und alles kein Problem. Ganz so ist es nicht. Man muss dann schon schauen, wie Jesus es meint. Schließlich gibt es auch noch etwas, ich nenne das mal Evangelium der Macht, wird vor allem so ein bisschen oder wurde in der Vergangenheit von der katholischen Kirche gelebt, wird auch von manchen Sekten gelebt. Da gibt es dann eine starke Führungspersönlichkeit und die sagt dann, so, schaut mal, ich habe die Macht und ihr müsst euch mir unterordnen. Und da muss man ganz genau hinschauen, wird da wirklich gepredigt nach dem Neuen Testament, wird dort wirklich Jesus verkündigt, weil wir müssen nicht irgendeinem Führer folgen, nicht irgendeinem, sondern dem Führer Jesus, an den müssen wir uns anhaften, dem müssen wir folgen. Und wenn wir irdische Führer haben in irgendwelchen Gemeinden, Sekten, Kirchen, die ganz offensichtlich gegen den Willen von Jesus predigen oder leben, dann lieber Finger weg, egal wie groß oder wie attraktiv solche Organisationen auch sein mag. Also das nur, um zu sagen, es gibt da Bewegungen, es gibt Entwicklungen, die machen uns vielleicht erstmal stutzig. Wir sagen, hoppla, die haben es vielleicht gut, die wachsen ja ganz toll oder die sind groß. Aber wenn man es genauer anschaut, dann sieht man oft, da werden dann eben auch manchmal recht problematische Lehren gelehrt und Thesen vertreten. Und dann lieber nicht, ja, lieber kein falsches Wachstum, sondern dann lieber warten und sagen, Jesus, wir bleiben bei dir, wir bleiben bei deinen Lehren und wenn dann halt das Wachstum nicht so groß und nicht so schnell ist, kein Problem. Gott liebt die Kleinen, er kann und er wird für uns sorgen, auch wenn wir klein sind. Da bin ich schon am Ende meines kurzen Inputs für heute. Wie immer eine kurz gefasste Botschaft zu mitnehmen aus ein paar wenigen Punkten. Punkt 1, wie schon gesagt, wir sollten, wenn wir über Wachstum, geistliches Wachstum reden, wir sollten dort anfangen, wo wir selbst Dinge bewirken können, wo wir selbst in der Hand haben, wo wir selbst die Früchte des Geistes hervorbringen können. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und diesen Katalog könnte man noch fortsetzen. Punkt, Punkt, Punkt. Der Apostel Paulus hat mal geschrieben, denkt allem nach, was tugendhaft und gut ist. Also er sagt, eigentlich soll unser ganzes Leben daran bestehen, zu überlegen, ja, was ist Gottes Wille, was ist das Gute, was ist das Richtige? Und wir sollen ihm natürlich nicht nur nachdenken, sondern wenn wir dann gefunden haben, was ist der Punkt, wo wir handeln sollen, sollen wir natürlich auch entsprechend handeln. Und da können wir Wachstum, sag ich jetzt mal ganz erlaubt, da können wir viel Wachstum produzieren, da können wir ein großes Feld für Wachstum finden, auch wenn wir vielleicht kopfmäßig nicht so viele sind. Und glaub mir eines, wenn das wirklich stattfindet, wenn da Wachstum ist, wenn da diese Früchte des Geistes da sind, das bleibt nicht verborgen. das merkt und das sieht auch die ungläubige Welt. Die sind, glaub mir eins, ich bin ja viele Jahre, bin ich selber ein Ungläubiger gewesen. Erst mit 30 Jahren habe ich mich bekehren dürfen. Das heißt, ich kenne die Welt der Ungläubigen, sag ich mal ganz, ganz zugespitzt, der Nichtchristinnen und Christen. Und ich kann euch sagen, die reden schon über die Christenheit. Und die nehmen schon wahr, was dort passiert. Und die nehmen manchmal fast sensibler als die Christenheit selber wahr, ob dort, ja, sag ich mal, nur Worte sind oder ob da auch Taten sind. Und wenn wirklich die Früchte des Geistes da sind, wenn da wirklich Liebe, Freude, Friede und so weiter gelebt ist, das nimmt auch die Außenwelt wahr. Vielleicht nicht jeder, nicht der Einzelne, aber ich denke, das bleibt nicht verborgen. Ja, das. Ja, und im Bereich, wenn wir darüber nachdenken, Rettung von Menschen für die Ewigkeit, bleiben wir treu bei der Verkündigung des neutestamentlichen Evangeliums? Fangen wir nicht an, mit menschlicher Weisheit so ein bisschen da rumzufeilen und zu sagen, na, da hat so Ecken und Kanten und Jesus hat da was gesagt und das passt uns jetzt nicht mehr so und der Zeitgeist ist ganz anders. Ist sehr gefährlich, ist auch nicht das, was Jesus wirklich will. Er hat immer gesagt, bleib bei meinem Wort und bleib bei dem Wort der Apostel. Das ist eine gute Grundlage und eigentlich die einzige wirklich belastbare Grundlage, um Menschen für die Ewigkeit zu retten. Und im Zusammenhang damit beten wir, dass der Herr Jesus viele Herzen öffnet. Ja, nicht wir müssen unsere Botschaft verändern, nicht wir haben, ich sag mal, saures Bier zu verkaufen, wo wir dann auch irgendwie mit eine tolle Marketingkampagne machen müssen, sondern wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Gottes Liebe ist erschienen in Jesus Christus. Und du und jeder Mensch kann sich retten lassen durch den Glauben. Also eine bessere Botschaft gibt es gar nicht. Und da müssen wir nicht was dazu erfinden. Da muss man auch nichts wegfeilen, sondern einfach eins zu eins das so verkündigen, dabei in Treue und Beharrlichkeit bleiben. Und dann, denke ich, früher oder später wird doch etwas passieren. Dazu vielleicht nur eine ganz kleine Anmerkung. Ich kenne in Deutschland, in der deutschen Hauptstadt Berlin, einen Evangelisten, der seit 15 oder vielleicht sogar seit 20 Jahren hauptsächlich unter der türkischsprachigen Bevölkerung Berlins evangelisiert. Berlin hat eine sehr große türkisch- oder türkischstämmige Community, sind zwischen 200.000 und 300.000 Menschen, also recht eine große Anzahl, vielleicht sogar noch mehr, niemand weiß es so ganz genau. Und er arbeitet seit vielen Jahren, unterstützt von seiner Frau und unterstützt von einigen wenigen Mitarbeitenden unter dieser großen türkischsprachigen Community in Berlin, die natürlich überwiegend muslimisch ist, das sind keine Christen. Und es ist ein unglaublich steiniges Feld, ein unglaublich harter Boden, auf den dort das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums fällt. Und dieser liebe Bruder und seine Frau, die sind oft ziemlich frustriert. Nicht? Wir kriegen ihre Rundbriefe und wir mailen auch zwischendrin mal und die sagen manches Mal in letzter Zeit immer mehr, schaut, wir haben so wenig sichtbaren Erfolg. Ja, in diesen 15 oder 20 Jahren, vielleicht haben sich 20, vielleicht haben sich 30 Menschen bekehrt, viele auch nicht auf Dauer. Ja, das ist, man kriegt das immer mit, sie schreiben, ja, jetzt haben wir da vielleicht wieder zwei, drei Leute, die sind interessiert, die kommen in den Hauskreis, die kommen in die Gemeinde. Und einen Monat später heißt, ja, die Hälfte von denen ist schon wieder weg, steckt in Schwierigkeiten, wird von der Familie verstoßen, was auch immer. Also wirklich ganz ein harter Kampf und im Sichtbaren eigentlich wenig Resultate. Aber er bleibt am Platz und ich denke, das ist das Richtige. Es ist sein Auftrag, treu das Evangelium zu verkündigen. Ohne Abstrich, ohne Hinzufügung, er tut das. Aber es ist nicht seine Aufgabe, sozusagen den Erfolg zu produzieren. Das kann er nicht. Und das ist auch nicht seine Aufgabe. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass man manchmal sehr viel Geduld haben muss. Ja, wir leben halt in einer Zeit, wo der Geist des Feindes und der Geist dieser Welt sehr mächtig geworden ist. In vielen europäischen Ländern hätte man sich vielleicht vor 100 Jahren nie so vorstellen können. Ja, wenn unsere Urgroßeltern erleben würden, wie heute ja, ein Abfall vom Glauben stattfindet, ich glaube, die würden also wirklich die Augen verdrehen, würden den Kopf schütteln und sagen, hätte ich mir nie träumen lassen, es passiert. Ja, dann kommen Menschen natürlich hinzu durch Einwanderung, durch Migration, die vom Evangelium gar nichts wissen. Also es ist schwierig, wir sind in einer schwierigen Zeit und ich bin der Letzte, der sagen würde, wir werden schnellen Erfolg haben. Vielleicht werden wir lange warten müssen und vielleicht gibt es auch gar nicht die ganz große Erweckung, ich weiß es nicht. Letzter Exkurs von mir, Altes Testament, wenn ihr die Propheten Jeremia oder Hesekiel anschaut, was haben die gepredigt? Die haben ihr ganzes Leben lang gepredigt, zu ihrem Volk, kehrt um zu Gott und ganz, ganz wenige sind wirklich umgekehrt. Es gibt solche Situationen, Man kann es manchmal nicht so gut erklären, aber ja, es gibt das. Nicht? Man predigt die Wahrheit und keiner will es hören. Ich hoffe nicht, dass es bei uns so kommt. Darum auch immer wieder der Aufruf, beten wir. Und ich freue mich sehr, wenn ich höre 24x7 Gebet oder 7x24. Sicher sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Lasst nicht ab davon. Gott kann. Oder manchmal muss man einfach wirklich da auch bei Gott die Türen einrennen. Man muss dagegen donnern und sagen, Gott, bitte, 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 mach, dass die Dinge sich ändern. Hat auch Jesus gesagt, ihr müsst ganz beharrlich beten, dann wird auch was passieren. Letzter Punkt, ja, hatte ich schon gesagt, seien wir uns bewusst, dass es bei der Suche nach Wachstum, beim Streben nach Wachstum Rückschläge und Enttäuschungen geben kann. Das sollten wir in unseren Gedanken einpreisen, einfach, dass es uns nicht aus der Bahn wirft, wenn wir jetzt denken, wir machen doch das Richtige und dann gibt es so richtig irgendwie Gegenfeuer oder Enttäuschungen, das wird nicht ausbleiben. Das wird auch da nicht ausbleiben. Enttäuschungen, kann ich auch ein Lied von singen. Wenn man Gutes tut, wenn man anderen Menschen Gutes tut und man kriegt Böses zurück, auch das gibt es. Ja, ganz manchmal schwierig. Man hat sich bemüht, man denkt doch, jetzt habe ich doch getan, was Gott mir aufgetragen hat und kriegt stattdessen, statt Dankbarkeit oder statt wenigstens Anerkennung, irgendwie was Böses zurück. Auch das gibt es. Aber auch da ist Gott nicht blind, da müssen wir selber nichts tun, schon gar nicht irgendwie Rache oder Vergeltung. Aber seien wir gewiss, dass Gott das sieht und das kommt für die Menschen, die so agieren, in der Regel nicht gut. Ja, das war eigentlich schon mein kurzer Input zum Thema Wachstum. Wachstum, wir können viel selber tun in bestimmten Bereichen und wir sollen dort, wo es eben um Rettung anderer geht, nicht ablassen, bleiben wir dran, verkündigen wir, unterstützen wir Menschen, die rausgehen, die auch eben aus der Bequemlichkeit, sage ich mal, des schweizerischen oder deutschen oder mitteleuropäischen Alltags hinausgehen und irgendwo in der Welt ihren Auftrag haben. Unterstützen wir sie mit Gebet, auch mit finanziellen Mitteln, auch mit Anteilnahme an ihrem Schicksal, an ihrem Tun und beten wir, dass ja, noch Großes geschieht. Gott kann, davon bin ich überzeugt. Und mit dieser Hoffnung und dieser Zuversicht möchte ich auch meine Predigt beenden. Herzlichen Dank für euer Zuhören.